Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Martin Mayer.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Über Politik zu reden, das ist dieser Tage nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Die Wahlen in Thüringen und Sachsen haben eine rechtsextreme Partei in unbekannte Höhen gespült. Für etablierte Kräfte ganz unterschiedlicher politischer Überzeugungen reicht es kaum, eine Mehrheit auf die Beine zu stellen. Und zugleich werden die Themen, die politisch anstehen, ja nicht kleiner. Das kann einen alles vielleicht mutlos machen und womöglich ist es deswegen umso wichtiger, nach Lösungen zu suchen, nach guter Politik, die zu machen. Das wird ja immer wieder beschworen und vielleicht ist es mehr denn je das Gebot der Stunde. Bloß was ist das eigentlich, gute Politik, und wie funktioniert es womöglich? Darüber möchte ich diskutieren mit Peter Kurz. Er war bis vergangenes Jahr Oberbürgermeister von Mannheim, das insgesamt 16 Jahre lang, und er hat gerade eben ein Buch veröffentlicht, das Gute Politik heißt. Schönen guten Tag, Herr Kurz.
Schönen guten Tag.
Herr Kurz, wenn wir die Landtagswahlen gerade Revue passieren lassen, macht Sie das eher mutlos oder kämpferisch, was wir da erlebt haben?
Also es beunruhigt natürlich, auch wenn es einem ja nicht wirklich überrascht hat. Und selbstverständlich macht es auch kämpferisch. Aber wie gesagt, es ist eben auch eine Betroffenheit da. Und jetzt jenseits des Wahlergebnisses, wenn man dann so ein Datum hört, wie 90% der AfD-Wähler in Thüringen sagen, ihnen ist es egal, ob die Partei rechtsextrem ist, solange sie die richtigen Themen anspricht, dann sind das natürlich Dinge, wo klar wird, das ist jetzt kein ganz vorübergehendes Phänomen und ist mit dem Begriff der Protestwahl nicht zu greifen. Aber das war schon länger klar.
Ergebnis, das nicht ganz überraschend kam und ich glaube auch nicht ganz überraschend ist, was man so in den Tagen danach gehört hat von Parteien aller Couleur, nämlich man müsse jetzt gute Politik machen. Jetzt haben Sie mit Ihrem Buchtitel die Latte ja ziemlich hochgelegt, weil Sie Ihr Buch so nennen. Was ist denn gute Politik konkret?
Also zunächst mal hat das Buch eine ganz wichtige Unterschrift, will ich mal sagen. Die heißt, was wir dafür brauchen. Also natürlich wäre es vermessen zu beschreiben, was gute Politik im Einzelnen ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht mit vielen Strukturen, die gute Politik eher verhindern. Und über diese Strukturen müssen wir auch reden. Und gute Politik ist natürlich eine Politik, die tatsächlich an den echten Problemlagen ansetzt und dafür auch Lösungen liefern kann. Also es setzt eine bestimmte Fähigkeit voraus, sich auszutauschen und auch eine rationale Debatte zu führen, sich an Fakten zu orientieren. Und das ist natürlich jetzt alles in den letzten Jahren nicht leichter, sondern schwerer geworden. Und auch in dem Abstand zwischen der Zeit, als ich es geschrieben habe, im letzten Herbst und dem heutigen Datum, sind die Voraussetzungen für gute Politik jetzt nicht besser geworden. Gute Politik, was mir wichtig ist, ist nicht automatisch eine Antwort auf hohe Wahlergebnisse von populistischen Parteien. Das sehen wir auch im Vergleich zum Ausland. Aber es ist natürlich ein Beitrag, insgesamt Demokratie zu stabilisieren.
Gute Politik, um es vielleicht etwas konkreter zu machen, so habe ich jedenfalls Ihr Buch verstanden, heißt, dass man sehr viel stärker auf die kommunale Ebene schauen sollte, richtig?
Ja, das ist eine der Voraussetzungen, die ich sehe. Wir haben auf der kommunalen Ebene verschiedene Vorteile gegenüber der Bundes-, aber auch der Landespolitik. Die Vorteile bestehen darin, dass wir natürlich näher dran sind, nicht im Sinne jetzt der klassischen Bürgernähe, die so verstanden wird, dass man auf Volksfesten nahbar ist, sondern der Bürgernähe in dem Sinne, dass wir die Ergebnisse von Politik unmittelbar erfahren, auch direkter darauf angesprochen werden und insofern ein Zwang auf der kommunalen Ebene besteht, ja, agiler zu sein, responsiver zu sein, schneller auch festzustellen, wenn Ergebnisse nicht erzielt werden. Also eine Ergebnisorientierung ist auch eher in der DNA der kommunalen Politik. Und sie spielt tatsächlich mit ihren Erfahrungen in der sogenannten großen Politik. Das ist ein weiterer Nachteil und Hindernis, da durchzudringen, das zu unterscheiden in die kleine Politik vor Ort und die große Politik. Die großen Fragen spielen aber vor Ort. Und die Erfahrungen vor Ort zu nutzen, schon in der Gestaltung von Politik, das ist fast gar nicht ausgeprägt. Und eine Voraussetzung, es besser zu machen, wäre tatsächlich, die kommunale Ebene schon in der Beschreibung von Politik, im Machen von Gesetzen etc. deutlich stärker einzubeziehen und ihre Erfahrungen zu nutzen.
Vielleicht können wir das anhand eines Beispiels mal etwas konkreter machen, wenn Sie erlauben, anhand der Frage von Migration, weil das ein Thema ist, das in den letzten Wahlen, glaube ich, immer ziemlich wahlentscheidend auch war. Wenn Sie jetzt sagen, Städte vor Ort sollten da stärker gehört werden, wie kann das denn zum Beispiel beim Bereich Migration funktionieren und was kann das bringen aus Ihrer Sicht?
Naja, wir können es, glaube ich, an der Rückbetrachtung sehen. Wir haben auf der kommunalen Ebene erstens einen viel höheren Konsens gehabt über die Parteigrenzen hinweg in der Betrachtung von bestimmten Problemlagen. Und dieses Gegeneinanderstellen von einer offenen Gesellschaft und dem Angebot von Zugehörigkeit auf der anderen Seite und auf der anderen Seite der Durchsetzung des Rechts und dem Einfordern von Loyalität, diese beiden Dinge sind für uns vor Ort, für die allermeisten jedenfalls überhaupt kein Widerspruch. Und das ist auch früh thematisiert worden und allerdings nie beachtet worden. Ein Klassiker war zum Beispiel die mangelnde Integration von Menschen, die formell einen Ausreisetitel hatten, also verpflichtet gewesen wären auszureisen, die allerdings faktisch tatsächlich in Deutschland verblieben sind. Das hat man damit beantwortet seitens der Bundespolitik. Wir können zwar im Konkreten oftmals die Ausreise nicht durchsetzen, aber dann wollen wir auch nicht die Integration vor Ort haben, weil das ist ja Anführungszeichen attraktiv.
Aber also das leuchtet doch ein, oder?
Vor Ort, ja, das ist eine Scheinlogik aus unserer Sicht, weil der Preis ist natürlich extrem hoch. Und das ist etwas, was eben in der DNA der Kommunalpolitik präsent ist. Und wir hatten, um ein konkretes Beispiel zu nennen, natürlich immer wieder die Fälle, wo die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dann auch auf der Matte standen, wenn eine gut integrierte Person, die jetzt vielleicht gerade eine Lehre abgeschlossen hatte, für den Handwerksbetrieb wichtig war, dort wurde dann Abschiebung durchgesetzt. Die waren habhaft und das ist natürlich eine absurde Situation, die eigentlich niemand nachvollzieht. Und da war immer die Argumentation letztlich, wir können nicht anders, weil wir müssen ein klares Signal setzen. Das ist aber vor Ort destruktiv und insofern sage ich, da gibt es ja jetzt auch weitere Vorschläge, diejenigen, die man den Kommunen zuweist, die müssen auch integriert werden dürfen.
Das klingt.
Und das ist ein Beispiel, das wirklich seit Jahren, eigentlich fast schon Jahrzehnten im Raum ist und wo ich glaube, wir hätten es besser machen können.
Man könnte es ein bisschen zuspitzen, das heißt sozusagen, vor Ort ist man pragmatischer als in der großen Politik, oder?
Ja, und der Pragmatismus bedeutet eben Ergebnisorientierung. Also wir wissen, dass das Ergebnis zählt und wir sprechen relativ wenig über Ziele und Ergebnisse und wir schauen oftmals auch nicht hin. Also die Politik als lernendes System und je größer die Herausforderungen werden und je komplexer die Herausforderungen werden, umso wichtiger ist das. Und da gehört eben tatsächlich das Schauen auf Ergebnisse. Und das ist vor Ort eben eingeübt und besonders präsent und vor allen Dingen dann auch darauf basierend eine Lernbereitschaft.
Das ist auch was sich durch Ihr Buch zieht, so immer wieder darauf hinzusagen, wir müssen in der Politik mehr aufs Ergebnis gucken und weniger sozusagen auf den Prozess, auf die Struktur. Das klingt ja erstmal total einleuchtend. Das Problem ist aber doch nur, dass so große Themen, und bleiben wir vielleicht bei der Migration, die sind ja nicht nur als Lösung zu sehen, sondern die haben ja auch einen großen Überbau. Da finde ich es wenig überzeugend zu sagen, das kann man vor Ort pragmatisch mal eben entscheiden. Das funktioniert doch nicht.
Nein, aber ich glaube, dass wir genau uns über Grundsätze, was ist uns wichtig, verständigen können. Und wir können natürlich auch Ergebnisse beschreiben. Also das Maß von Integration in den Arbeitsmarkt, in sonstige soziale Strukturen, in das Miteinander, das ist ja durchaus feststellbar, messbar vor Ort. Also hier die Ergebnisse klar zu formulieren. Wir haben in der Migrationspolitik natürlich generell die Fragestellung, dass wir ja Migration in verschiedenen Bereichen auch volkswirtschaftlich brauchen, wie wir das organisieren. Darüber wird die ganze Zeit auch abstrakt gesprochen. Das muss besser werden. Aber wir haben tatsächlich bis vor kurzem überhaupt keine wirklichen Regelungsschritte übernommen, die tatsächlich eine geregelte Migration auch zulassen.
Aber, also nicht immer nur über, aber ist das nicht genau der Punkt zu sagen, man muss das Ganze besser koordinieren? Weil das, was Sie sagen, passiert ja auf einer lokalen Ebene. Und was Sie zum Beispiel in Mannheim gewollt haben als Oberbürgermeister, mag ja ein Bürgermeister in Heidelberg schon ganz anders sehen.
Ich habe vorhin gesagt, und das ist wirklich eine Erfahrung über die Jahre, dass das Grundverständnis über diese Fragen auf der kommunalen Ebene groß ist und dass die Übereinstimmung auch über Parteigrenzen hinweg größer ist als auf anderen Ebenen. Und eine Ursache darin, dass tatsächlich stärker auf Ergebnisse geschaut wird und damit ein größerer Pragmatismus da ist. Das heißt nicht, dass man das vor Ort regeln kann, aber dass man die Erfahrungen vor Ort, ich bleibe mal bei diesem Beispiel des sogenannten Spurwechsels, also jemand, der als Asylbewerber gekommen ist und jetzt aber eigentlich mit einer Ausbildung wichtig und integrierbar wäre in den Arbeitsmarkt, einen Spurwechsel vornehmen kann. Diese Diskussion, die haben wir vor 10 Jahren geführt, und zwar parteiübergreifend, von Linke bis CDU. Und das ist dann jetzt in Ansätzen nach 10 Jahren mal in die Richtung bewegt worden. Also das meine ich damit nicht vor Ort die Dinge regeln, sondern die Regelungen auf der Erfahrung vor Ort stärker basieren.
Wie haben Sie das denn erlebt in Ihrer 16-jährigen praktischen Erfahrung, wenn Sie mit zum Beispiel Bundes- und Landespolitikern gesprochen haben? Gab es diese Offenheit?
Sehr unterschiedlich. Jetzt muss man sagen, wir haben einen tatsächlich verfassungsrechtlichen Rahmen, der die Dinge schwer macht. Wir gehören als Kommunen zu den Ländern. Und damit gibt es gar keine direkte Ebene der Kommunikation zwischen dem Bund und den einzelnen Kommunen. Und tatsächlich habe ich es so erlebt, dass es jetzt jenseits von Anhörungen während eines Gesetzgebungsverfahrens, und das läuft ja dann über die Verbände, sagen wir, eine große Runde jetzt zum Beispiel im Kanzleramt immer nur in Krisenzeiten gegeben hat. Und diese Krisenzeiten sind natürlich immer verdichteter geworden. Das heißt, wir haben über Diesel gesprochen und die Einfahrverbote in die Städte im Kanzleramt. Es ging um das Thema 2015 Aufnahme der Geflüchteten. Das waren dann und natürlich dann Pandemie. Das waren die Themen, wo es tatsächlich mal einen direkten Dialog gegeben hat. Und in der Pandemie gab es auch so etwas wie eine Lernbereitschaft, nämlich auf Basis der Rückmeldung, was hat vor Ort jetzt nicht funktioniert, tatsächlich auch im Detail zu korrigieren, zumindest auf der Landesebene. Also da ging es ja dann um Regelungen, darf man zum Friseur oder nicht und welche Einschränkungen sind eigentlich jetzt noch erforderlich. Da gab es ein größeres Maß tatsächlich auch von gemeinsamer Diskussion, was ist jetzt der richtige Schritt oder müssen Schritte auch zurückgenommen werden. Das ist aber eine einmalige Erfahrung geblieben. Also in 16 Jahren habe ich das nur in der Pandemie so erlebt und überhaupt einen Direktdialog auf Kanzlerebene dann tatsächlich nur in den 3 Krisenfällen. Das heißt, das ist der Ausnahmezustand. Ich glaube, das muss viel mehr Normalzustand werden, über Politik und Politikdesign, Gestaltung zu sprechen, auch zwischen der Bundesebene und der Kommunalebene direkt.
Sehen Sie aber diese Gefahr eines Flickenteppichs gar nicht? Ich versuche das nochmal auch vielleicht anhand der Pandemie zu erklären. Da hatten wir ja diese absurden Situationen, dass Sie in Bayern nicht gemeinsam auf einer Bank sitzen können, während Sie, ich übertreibe jetzt mal, in Niedersachsen zumindest gemeinsam oder zu viert spazieren gehen konnten. Das ist doch genau das, was passiert, wenn man sozusagen von der kleinen Kommune nach oben Regeln dann macht und man sich in der Zwischenzeit aber zerfranst. Diese Gefahr, sehen Sie die gar nicht?
Also mein Punkt war ja überhaupt nicht, dass jede Kommune macht, was sie will, sondern dass die Erfahrungen der Kommunen in einen gemeinsamen Politikansatz berücksichtigt werden und aufgenommen werden. Und da gibt es natürlich dann nicht die Frage unterschiedlicher Regelungen. Das, was Sie wahrgenommen haben in der Pandemie und was ja auch so war, hat tatsächlich beide Seiten gezeigt, nämlich durchaus punktuell agiles Vorgehen und schnelleres Vorgehen dezentral, von dem dann auch andere gelernt haben. Und irgendwann ist es tatsächlich umgeschlagen in das Gefühl von mangelnder Steuerung, wenig Koordination und tatsächlich auch Widersprüchlichkeiten. Insofern würde ich es dort auch als lernendes System beschreiben wollen, dass man hier eben genau gesehen hat, wo dann Grenzen sind und sie dann aber auch korrigiert hat. Aber mein Punkt ist, dass überhaupt Kommunen früher einbezieht und vor allen Dingen, dass wir Lernprozesse aufsetzen, was nicht funktioniert, daraus dann auch entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen. Aktuelles Beispiel, sehr spät ist man auf den Gedanken gekommen, dass ja zum Thema Wärmewende die kommunale Wärmeplanung eine Rolle spielt. Mhm. Und vielleicht hätte man bei der Fragestellung, wie nehmen denn eigentlich die Bevölkerung mit, auch frühzeitig mit Kommunen über diese Frage der Wärmewende sprechen müssen.
Peter Kurz, lange Jahre Oberbürgermeister von Mannheim, ist zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen darüber, was gute Politik womöglich ist und was sie behindert. Das ist der Titel des Buchs, das im S. Fischer Verlag erschienen ist. Herr Kurz, wenn man Ihnen so zuhört, ich habe das vorhin ganz zu Beginn gesagt, Sie sind vergangenes Jahr oder seit vergangenem Jahr nicht mehr Oberbürgermeister von Mannheim. Wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich das Gefühl, Sie sind immer noch im Amt. Wie schwer war denn das Aufhören?
Das war keine leichte Entscheidung. Glücklicherweise habe ich jetzt nicht danach das Gefühl gehabt, das ist die falsche Entscheidung gewesen. Es war einfach die Abwägung, ob man nochmal neu kandidiert für eine weitere Amtszeit von 8 Jahren oder ob eben tatsächlich dann sowohl das für die eigene Perspektive wie auch für eine Stadt mehr Nachteile als Vorteile hat unterm Strich. Und habe mich dann entschieden, dass 16 Jahre jetzt in der ganz konkreten Situation genug sind.
Zumal Sie ja auch.
Aber das war keine leichte Entscheidung.
Zumal Sie ja noch länger in der Politik sind. Seit 1989, wenn ich es richtig weiß, im Stadtrat von Mannheim. Ne? Ja. Was hat Sie damals bewogen? Sie haben Jura studiert, ein offensichtlich gutes Examen gemacht, weil Sie dann Richter waren am Verwaltungsgericht in Karlsruhe und dann aber gesagt, ich gehe in die Politik. Warum?
Also Politik hat mich immer interessiert, schon als Jugendlicher, und natürlich sind es die großen Fragen, die einem bewegen. Und ich bin mehr oder weniger zufällig durch das Engagement vor Ort, oder was heißt zufällig, das ist ja auch eine ganz gute Struktur, zumindest damals gewesen, dass zunächst einmal der Weg ins politische Engagement über das Engagement vor Ort geführt hat. Und neben den Fragen damals der Friedensbewegung, aber auch der schon aufkommenden ökologischen Fragestellungen, waren die generellen allgemeinpolitischen Fragen natürlich die, die einen motiviert haben, aber dann schon auch relativ schnell der Spaß am Konkreten vor Ort und das Bewusstsein, das eigentlich sich über die Jahre immer weiter ausgeprägt hat, dass die großen Fragen vor Ort spielen. Und heute erleben wir, dass eigentlich die globalen Fragen von Migration bis Klimawandel bis Digitalisierung alle auch vor Ort beantwortet werden müssen, mit, dass die großen Fragen immer auch gesellschaftliche Fragen sind, dass auch Gesellschaftspolitik vor Ort stattfindet, dass die Zukunft der Demokratie sicher nicht beantwortet werden kann ohne das Agieren vor Ort und auch ohne die lokale Kenntnis. Insofern diesen Glauben, den ich vielleicht am Anfang auch hatte, dass es auch eine große Politik gibt und eine kleine Politik, der hat sich nicht realisiert, sondern tatsächlich die große Politik spiegelt sich vor Ort. Und das ist etwas, was mir ja die ganze Zeit auch sehr viel Befriedigung geschaffen hat, eben auch diese konkrete Gestaltung vor Ort vornehmen zu können.
Aber ich verstehe das richtig, dass das ein Lernprozess war, also diese Bedeutung der Politik vor Ort auch zu sehen für die großen Zusammenhänge. Jetzt haben Sie erzählt, wie schwierig das auch in diesen 16 Jahren war und wie wenig oder nicht gerade übermäßig Bereitschaft es gab, Ihnen dazu zuzuhören und vielleicht auch zu folgen. Wie frustriert ist man denn da manchmal?
Natürlich würde man sich's leicht wünschen.
Und jetzt können Sie es auch sagen, weil also jeder Politiker, der im Amt ist, dem kann man, also der ist ja nie frustriert, sondern es sind immer Herausforderungen. Aber jetzt, wenn Sie zurückgucken, ganz ehrlich, gab es einen Moment, an den Sie sich spontan erinnern, wo Sie sagen, da war ich einfach wirklich so frustriert, dass ich mir gedacht habe, ich lasse das jetzt?
Ehrlicherweise, und der Moment ist so nicht eingetreten. Aber die Akzeptanz generell, dass man solche Mandate wahrnimmt, die Akzeptanz letztlich derjenigen, die sie ausüben, das hat alles abgenommen. Und das ist natürlich ein erheblicher Teil auch der Motivation. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie doch in einem großen Umfang überhaupt erstmal den Schutt eines grundsätzlichen Widerstands, einer Ablehnung von Politik im Allgemeinen wegräumen müssen, bis Sie dann überhaupt eine Chance haben, wenn überhaupt, über die Sache zu reden, dann ist das frustrierend. Und das ist deutlich schlechter geworden Insofern ist das, was uns im Augenblick praktisch als Medizin angeboten wird für politische Frustration, natürlich wirklich toxisch, weil es das Gegenteil erzeugt. Das merken wir dann alle, dass wir eigentlich nicht mehr miteinander reden können. Das trifft natürlich die Politik selbst als allererstes und auch die Politik vor Ort, die ja noch viel mehr darauf angewiesen ist, im direkten Dialog zu stehen, zu überzeugen. Und diese Frustration, die hat jetzt nicht dazu geführt, zumindest nicht früher, dass ich das Gefühl hatte, ich will da jetzt aufhören. Aber natürlich jetzt bei der Grundentscheidung, überhaupt nicht anzutreten, nicht mehr anzutreten, ist das, keine Ahnung, 5-10% mit auf der Waage. Allerdings, wir reden ja auch heute über ein Buch, lässt einem dann das Thema doch nicht los, dass es so nicht bleiben kann.
Woran liegt das denn aus Ihrer Sicht, dass dieses Potenzial, wie Sie es beschrieben haben, zugenommen hat? Also dieser Frust gegenüber, ich weiß gar nicht, ob es die Politik ist oder ob es eine Politikerverdrossenheit ist, aber Sie haben das ja selbst offenkundig so erlebt. Woran liegt das denn aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, dass wir zum einen uns klar machen müssen, dass Populismus nicht einfach eine naturgegebene Antwort ist darauf, dass Politik vielleicht irgendwo komplexer geworden ist oder schwieriger geworden ist oder Qualität verloren hat. Das ist ja eine gängige Erzählung. Politik ist schlechter geworden, deswegen auch die Überlegung, das ist ein Protest dagegen, dass es Anführungszeichen nicht funktioniert. Wir haben aber einen eigenständigen Angriff tatsächlich auf die freiheitliche Gesellschaft unterschiedlicher Art. Jetzt erleben wir es mit dem Stichwort auch hybrider Kriegsführung. Also es ist tatsächlich ein Angriff auf die offene Gesellschaft mit einer Grundthese, auch dass wir nicht zusammenleben können in Unterschiedlichkeit. Und der ist absichtsvoll. Und da haben wir relativ lange gebraucht, um das überhaupt mal wahrzunehmen und festzustellen, sondern haben im Grunde genommen in der Art der Diskussion eigentlich letztlich das auch noch weiter befeuert. Viele, auch aus den traditionellen Parteien, haben durchaus auch mitgemacht. Ich selbst bin ja auch sozialisiert in der Zeit, wo man der Auffassung war, es gibt einen stetigen Fortschritt. Mhm. Und dieser Fortschritt besteht auch in einem Mehr an Demokratie, besteht in einer größeren Offenheit und dass es vielleicht einzelne Rückschläge gibt, aber dass das ein beständiger Fortschritt ist. Und auf dieser sicheren Basis meinte man dann auch, dass eine Demokratie und ihre Institutionen, ich will es mal so formulieren, nahezu unbegrenzt belastbar ist. Das war durchaus auch breit vertreten in allen Parteien und das hat letztendlich natürlich das mit befeuert und die Gefahr, dass wir wirklich in einer Systemauseinandersetzung stehen, unterschätzt. Insgesamt kommt natürlich noch hinzu, oder was heißt hinzu, das ist die große Herausforderung, dass wir jetzt in einer Zeit leben, die nicht von ungefähr wahrgenommen wird, als eine Häufung von Krisen, weil wir eine zugrunde liegende Krise haben, die wir nicht adäquat bisher beantworten können, nämlich die Frage, wie verzehren wir letztlich die Ressourcen unseres Planeten, in welchem Tempo und können wir so weitermachen? Die Antwort lautet klar nein. Das setzt allerdings Änderungen voraus und Änderungen sind ein maximales Maß von Stress für eine Gesellschaft, für eine offene Gesellschaft zumal. Und das ist etwas, was natürlich objektiv neben dem gezielten Angriff auf die offene Gesellschaft mit ein Treiber ist für die schwierige Situation, in der wir sind.
Was würden Sie denn selbst sagen in der Rückschau bei diesen 16 Jahren? Was haben Sie falsch gemacht beim Erklären all dieser Zusammenhänge?
Ja, also ich glaube, ich habe beide Dimensionen auch eher unterschätzt. Also die Stabilität der Demokratie vielleicht in einer bestimmten Weise überschätzt, den eigenständigen Angriff lange Zeit auch nicht als solchen für mich wahrgenommen, aber auch die Dimension der ökologischen Herausforderung ist mir auch erst in den letzten Jahren immer deutlicher geworden und das Thema Erklärens, das haben Sie ja eben auch als Begriff verwendet, ich glaube, dass wir darauf zu sehr verzichtet haben und was Weiteres was für die Parteien gilt, wir haben auf die Programmarbeit verzichtet. Aber damit sind wir im Prinzip auch gar nicht selbst orientierungsgebend als demokratische Parteien an vielen Stellen, sondern werden getrieben von Aktualitäten. Und der eigentliche Verfassungsauftrag, der ja interessanterweise bei uns ja gegeben ist im Artikel 21, dass nämlich Parteien da Willensbildung betreiben, dazu, das merkt man in besonderer Weise vor Ort, sind wir eigentlich kaum noch in der Lage. Und das sind Themen, die, sagen wir, relativ spät erst in ihrer Bedeutung aufgegangen sind. Das ist sicher etwas, wo ich sagen würde, ja, vor 10 Jahren hatte ich diese Themen bei weitem nicht so präsent, wie sie mir heute sind.
Sie sind Mitglied der Sozialdemokraten, um das vielleicht einmal kurz zu sagen. Ihr Nachfolger ist jetzt von der CDU. Ich glaube, auf kommunaler Ebene, so hört man es ja auch immer wieder, spielt die Parteizugehörigkeit gar nicht so eine große Rolle oder vielleicht eine andere Rolle, als das dann auf Landes- oder Bundesebene der Fall ist. Worüber ich aber noch mit Ihnen sprechen möchte, ist dieses Bild, das Sie jetzt gezeichnet haben und auch dieser Lernprozess, den Sie selbst haben. Sie haben 2 Kinder. Würden Sie denn einem, Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter raten, in die Politik zu gehen?
Also sich politisch zu engagieren, sich zu informieren, sich auch zu artikulieren, sich einzubringen, ja. Alles andere ist eine individuelle Entscheidung und da ist jetzt im Augenblick zumindest noch der Stand, dass sich beide jetzt nicht für die Politik entschieden haben.
Jetzt haben Sie nur meine Frage nicht beantwortet. Würden Sie es Ihnen empfehlen oder raten, wenn die sagen würden, ich möchte das machen, würden Sie Ihnen dann zuraten mit allem, was Sie erlebt haben?
Ich selbst habe das als außerordentlich befriedigend bei all den auch geschilderten Frustrationen erlebt. Also politische Gestaltung ist möglich, sie ist vor allen Dingen natürlich auch unverzichtbar, sie schlicht und einfach anderen zu überlassen. Das ist etwas, was jetzt für mich nicht denkbar, Anführungszeichen, war. Aber das ist dann tatsächlich auch eher eine individuelle Entscheidung, wo man nicht pauschal jeder Person gleich raten kann, geh in die Politik, weil klar ist, das hat auch einen Preis, aber das gilt eigentlich für jede Lebensentscheidung.
Ihr Buch, Herr Kurz, endet mit einem Appell. Wir sollen nicht über Lebenswelten streiten, sondern über Konzepte. Und ganz zum Schluss schreiben Sie dann, das kann nicht Politik allein, es liegt an uns. Was können diese Sätze für unseren Alltag bedeuten?
Also ganz wichtig ist mir in dem Zusammenhang, dass wir uns nicht selbst daran beteiligen, dass Gift der Ablehnung der Institutionen, des Vertrauensabbaus selbst zu verbreiten. Und das ist schon mal, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, sich also, wenn man an der öffentlichen Diskussion teilnimmt, an den Grundwerten wechselseitiger Achtung zu orientieren und damit auch einen Unterschied zu machen zu anderen, die sich möglicherweise dann in einer solchen Diskussion anders verhalten. Das halte ich wirklich für zentral. Und das andere ist tatsächlich, dass wir versuchen, nicht über Lebenswelten eben tatsächlich zu diskutieren und über Grundeinstellungen, ob jemand, weil er ein Lastenfahrrad fährt oder einen SUV, wechselseitig zum Reich des Bösen gehört. Das führt uns in eine absolute Sackgasse, in der sind wir in Teilen schon drin und aus der müssen wir raus. Und das ist natürlich zunächst einmal auch eine Frage an alle, weil ich glaube, wir sind alle nicht frei von diesen Betrachtungen.
Herr Kurz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, und wenn Sie Lust haben, sich noch mehr mit den Gedanken von Peter Kurz zu beschäftigen, sein Buch Gute Politik, was wir dafür brauchen, ist erschienen im S. Fischer Verlag. Und wenn Sie Lust auf mehr ausführliche Gespräche haben, in denen wir versuchen, Dingen auf den Grund zu gehen, dann abonnieren Sie am besten unseren Tacheles Podcast. Das geht am einfachsten in der Deutschlandfunk-App und Sie verpassen keine Folge mehr.